Apostelgeschichte 2 ist die Pfingstpredigt des Apostels Paulus und da kommt das Zitat vor, nicht des Paulus, sondern Petrus, Pfingstpredigt von Petrus und da wird das Zitat aus Joel 3 angeführt, was hier passiert ist. Wir lesen jetzt ab Vers 21, Apostelgeschichte 2. 21, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte von Jesus von Nazareth, von wie er von Gott unter euch ausgewiesen ist durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm, Psalm 16, 8 bis 11, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir kundgetan den Weg des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, da hat er's vorausgesehen von der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht dem Tode überlassen, und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Des sind wir Zeugen. Die alttestamentliche Text, Joel 3, ist die Verheißung auf den Messias. Und der Tag des Herrn kommt im Alten Testament sehr oft vor. Der Tag des Herrn ist der Tag des Gerichtes, das über die ganze Welt kommen wird. Und in dem Zusammenhang steht eben auch Joel Kapitel 3. Und die Juden, die haben natürlich an Gott gedacht, an Gott, den Vater. Also wer den Namen Adonai anruft, Herr, Gott, der wird gerettet werden. Die Juden, die warten darauf, dass sie durch den Herrn, durch Gott, gerettet werden. Und wir haben jetzt gehört, wir haben den Johannes Gerloff aus Jerusalem, konnten wir in Innsbruck haben für einen Vortrag. Und er hat am Anfang erzählt, dass momentan eine große Bußbewegung im Gange ist in Israel. Er hat dann ein Bild gezeigt, dass vor der Klagemauer sehr viele Leute rufen und schreien nach dem Messias, nach dem Retter. Das heißt, Israel sucht den Retter, ist auf dem Weg, den Retter zu finden, aber sie erwarten es von Gott. Und was hier aber dann das Überraschende ist bei diesem Pfingstereignis, dass dieser Herr, der angerufen wird, dass das jetzt Jesus Christus ist. Also dass Jesus Christus dem göttlichen Herrn gleich ist. Wer den Namen des Herrn anruft, wer den Namen Jesus Christus anruft, das ist, geht zusammen. Für uns ist das wahrscheinlich klar, wenn wir schon lange Christen sind, ist das wahrscheinlich kein Problem. Aber für viele Leute ist immer wieder die Frage, ist Jesus Gott? Ist Jesus Gott gleich? Und das ist zum Beispiel ein Beweis dafür, dass Jesus Gott gleich ist. Im Alten Testament heißt, wer den Namen Jahwes oder der von Adonai, vom Herrn, anruft, wird gerettet werden. Und hier wird es von Petrus direkt auf Jesus Christus bezogen. Also Jesus Christus ist Gott gleich, ist dem Vater gleich. Also er hat die gleiche göttliche Autorität, die gleiche Vollmacht wie Gott der Vater. Und das ist ja auch das ganz Besondere, was damals so Aufruhr erregt hat in Israel, dass eben dann Petrus so gepredigt hat und dann sehr deutlich gesagt hat, dieser Christus, Jesus, der Christus, den habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen. Das ist der verheißene Retter, der für euch, für das Volk Israel gekommen ist, den habt ihr gekreuzigt durch die Hand der Heiden. Es gibt ja immer wieder dann Streit, wer ist schuld am Tod Jesu, sind die Juden schuld oder sind die Römer schuld? Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass beide schuld sind. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten wollten Jesus ausliefern und Pilatus hat gesehen, dass er unschuldig ist, aber hat trotzdem den Kompromiss gemacht und hat dann trotzdem zugestimmt, dass er gekreuzigt wird. Aber die Kreuzigung durchgeführt haben dann die Römer. Darum sagt er, Petrus, hier den habt ihr durch die Hand der Heiden, also der Heiden, der Nichtjuden, ans Kreuz geschlagen. Den habt ihr verurteilt. Und das war natürlich so wie ein Hammer, diese Pfingstpredigt, weil die haben gedacht, jetzt ist das Problem mit Jesus gelöst. Jetzt haben wir den Messias, also sie haben ja nicht geglaubt, dass es der Messias ist, aber jetzt haben wir ihn gekreuzigt. Jetzt ist das Problem gelöst. Und dann treten wieder Leute auf, die sagen, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und das hat die Leute so berührt, dass ja dann 3000 schon zum Glauben gekommen sind bei dieser ersten Predigt. Das heißt, das ist so, es heißt, es ist ihnen wie ein Stich durchs Herz gegangen, als sie das gehört haben. Und sie haben dann gesagt, was sollen wir tun? Und dann hat er dann eben das gesagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Aber dass man den Namen des Herrn anrufen kann als Retter, das ist etwas ganz Besonderes und etwas ganz Einmaliges. Es gibt sonst niemanden, den man um Rettung anrufen kann, außer Jesus Christus. Und eben das ist ja bis heute in Israel auch der Stein des Anstoßes bei den messianischen Juden, bei denen, die den Messias erkannt haben, dass die jetzt den Messias anrufen. Das erregt bis heute Widerstand in der jüdischen Gesellschaft und besonders erregt es Widerstand von den orthodoxen Juden, die das gar nicht gerne sehen, dass Juden den Messias jetzt anrufen als Retter. Das heißt, es ist immer noch ein sehr umkämpftes Thema, Jesus als Herrn und Retter. Bei uns ist es vielleicht nicht so umkämpft, aber bei uns ist das größte Problem die Gleichgültigkeit, dass es vielleicht in vielen Kirchen wird Jesus angerufen, in anderen Kirchen leider auch nicht mehr so, da kommt der Name Jesus kaum noch vor. Aber glauben wir wirklich, wer Jesus Christus ist, dass er der gekreuzigte und auferstandene Herr ist, der Erlöser der Welt? Der Apostel Petrus hat es hier ziemlich genau beschrieben, also begründet, warum er der Retter ist und warum er auferstanden ist, durch ziemlich viele Zitate aus dem Alten Testament, nicht nur Joel, sondern eben auch dieser Psalm, der auf die Auferstehung hinweist. Das heißt, es ist mit der Heiligen Schrift begründet, es ist im Alten Testament vorausgesagt, dass der Messias eben auferstehen, leiden und auferstehen wird, aber eben das ist, das können viele nicht glauben, noch nicht glauben oder wollen auch nicht glauben. Ich habe ja letztes Mal erzählt von dem einen, der Jude ist in Innsbruck, der dann gesagt hat, hör auf mit dem, wo ich Jesaja 53 zitiert habe, der leidende Gottesknecht, hat er gesagt, hör auf, das darfst du nicht sagen. Ich habe ihn dann später wieder getroffen, wo wir wieder eine Kundgebung hatten, wieder für das Volk Israel, für die Freilassung der Geiseln, wieder so eine kleine Kundgebung in Innsbruck, machen wir alle 2 Wochen. Und dann habe ich ihn nochmal angesprochen und habe gesagt, du, der leidende Gottesknecht aus Jesaja 53. Dann hat er gesagt, ja, passt schon, hat er gesagt. Und hat er gesagt, ja, den Jesaja, den hat er eigentlich sehr gern, den liebt er. Aber ich freue mich einfach, dass ich so mit den Leuten im Gespräch sein kann. Und ja, dann denkt er vielleicht wieder drüber nach, wer ist das? Und wenn man Geschichten hört von Juden, die Jesus gefunden haben, dann weiß man immer, es ist ein langes Suchen, es ist ein langes Ringen darum, wer ist Jesus, wer ist der Messias, ist er wirklich Gott? Und eben, es ist ein Stein des Anstoßes. Am Schluss vom Lukas-Evangelium heißt ja bei der Himmelfahrt, dass sie ihn angebetet haben oder dass sie niedergekniet sind. Sie gingen hin, Jesus ging gen Himmel und sie beugten sich nieder oder sie verehrten ihn oder beteten ihn an. Und das habe ich eben einem säkularen Juden bei der Kundgebung auch erklärt, was wir machen in der Kirche. Ich habe gesagt, wir beten den jüdischen Messias an. Das hat er so noch gar nie gehört, weil er ein säkularer Jude ist. Ja, und er denkt darüber nach und kann hoffentlich dann irgendwann erkennen, wer dieser Messias ist. Das gleiche Thema ist ja dann bei den Muslimen. Dort ist es noch viel mehr umstritten. Sie haben zwar im Koran drin Jesus, der kommt vor, auch dass er von der Jungfrau geboren worden ist, das glauben die meisten Muslime, die sich ein bisschen auskennen. Aber dann frage ich dann manchmal, warum steht denn da im Koran, er ist das Wort Gottes? Steht nämlich im Koran auch, dass der Messias das Wort Gottes ist. Und dann wissen sie oft eben keine Antwort. Und dann kann man eben sagen, das Johannesevangelium sagt ja, dass Jesus das Wort Gottes ist, der Schöpfer der Welt. Also dort im Islam ist es genauso umkämpft und umstritten, wie es damals im Judentum war. Jesus, wirklich, den kann man anrufen um Rettung. Und was sehr ermutigend ist, dass es heute viele Muslime gibt, die Jesus anrufen, die Rettung finden. Ich habe da jetzt ein Buch gelesen, Aufbruch in die Freiheit, Frauen in der islamischen Welt begegnen Jesus. Das sind ganz interessante, bewegende Geschichten. Und diese Leute, die müssen so einen so hohen Preis bezahlen dafür. Da ist eine Geschichte von einer Frau drinnen, die ist mit ihrem 6-jährigen Sohn immer zur Moschee gegangen. Und dann hat der Sohn immer gesagt, gehen wir in dieses Haus. Das war eine Kirche nebendran. Da ist so viel Licht. Und dann sind sie jeden Freitag durchgegangen. Die Mutter hat immer gesagt, wir sind Muslime, wir gehen da nicht hinein. Und dann nach 3 Monaten, an einem Abend, hat sich der 6-jährige Sohn losgerissen von der Mutter und ist reingerannt, in diese Kirche hineingerannt, und sie konnte ihn gar nicht aufhalten. Und sie ist dann mitgegangen und sie war dann so angesprochen von diesen Liedern, die sie da gesungen haben, eben auch von Jesus. Also es war ein Lied, Jesus, höchster Name. Das hat sie noch nie gehört, und da hat sie irgendwie von diesem Licht gespürt, was wahrscheinlich der kleine Sohn schon beim Vorbeigehen gemerkt hat. Und ja, das war dann wirklich so, man kann es kaum glauben, dass diese Frau dann nach dem 2. Besuch wirklich Jesus als den Retter, den Messias, angenommen hat und gerettet worden ist. Allerdings ist sie dann sehr schwer geschlagen worden von ihrem Mann und von ihrem Umfeld. Und es heißt hier, das ist, was da passiert, das ist zum Teil in Syrien oder Jordanien. Sie schreiben nicht immer genau, welches Land, dass es eine Stadt ist, wo die Ehrenmorde sehr hoch sind. Und diese Frauen, die leben in sehr großer Gefahr. Aber es ist dann da auch die Rede davon, dass sie Facebook-Gruppen haben und einander ermutigen und immer wieder auch Treffen haben, Bibelstunden über die Mittagszeit im Verborgenen, wo die Frauen dann mit dem Kopftuch verhüllt, wo sie dann hineingehen, und drinnen haben sie eine kurze Bibelstunde und werden so wieder hinausgesandt. Das fällt mir eben ein, wenn ich das höre: wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das heißt, er muss erkennen, wer Jesus ist. Bei den Juden, hier eben Apostelgeschichte 2, da hat er ziemlich viel argumentiert aus der Heiligen Schrift. Aber wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, im Kapitel 17, kennt ihr vielleicht diese Geschichte, Kapitel 17, ist dort, wo der Apostel Paulus dann auf dem Areopag gepredigt hat in Athen. Das heißt, dort war es nicht eine jüdische Zuhörerschaft, sondern dort waren die meisten griechische Zuhörer, also Leute, die die Bibel nicht so gut gekannt haben wie die Juden. Und dort argumentiert er ähnlich, aber dort geht er nicht so sehr auf die Bibelstellen vom Alten Testament ein, sondern dort sagt er einfach, dass sie Leute sind, die Gott suchen, und dass er das respektiert und er hofft, dass sie Gott finden, so in die Richtung. Und über die ganze Erde, und dann ist die Apostelgeschichte 17, da ist nachher im Vers 26, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Also jetzt kommt die Botschaft des Evangeliums zu den Menschen. Jetzt werden sie aufgefordert, Buße zu tun, und Buße heißt umkehren zum Herrn Jesus von den falschen Wegen. Und die Begründung: denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Dann heißt es, als sie aber von der Auferstehung der Toten hören, begannen die einen zu spotten, die anderen sprachen, wir wollen dich noch mehr darüber hören. Also sehr interessant, er geht auf die Leute ein, dass sie ihn verstehen können, aber dann sagt er, jetzt hat Gott einen Zeitpunkt festgesetzt, Er wird nämlich den Erdkreis richten, das heißt die ganze Erde wird er richten, alle Völker wird er richten. Und wer wird der Richter sein? Das ist ein Mann, den er dazu bestimmt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Da hat er dann sicher nachher noch mehr erklärt über Jesus, eben über sein Leben und über sein Sterben und seine Auferweckung. Also man sieht hier, die Botschaft ist überall die gleiche, überall wo das Evangelium verkündigt wird, ist Jesus Christus im Zentrum, soll er im Zentrum sein, aber wie man die Menschen anspricht, kann von Ort zu Ort oder von Kultur zu Kultur ein bisschen verschieden sein. Und hier sieht man eben, wie er die Heiden, die Griechen angesprochen hat. Aber dieser Mann, das ist Jesus Christus. Und dann die Voraussetzung, dass man gerettet werden kann, wenn man den Namen des Herrn anruft, das ist eben, dass man erkennt, wer Jesus ist. Viele wissen dann schon relativ viel. Diese Frau, die islamische Frau, die hat noch nicht so viel gewusst. Es ist sicher in der Predigt dort auch erklärt worden und sie hat schon gewusst, dass es Jesus gibt, aber sie hat gemeint, es ist nur ein Prophet. Und dann durch den Geist Gottes ist ihr klar geworden, Jesus ist mehr als ein Prophet. Jesus ist der Retter. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Das gilt überall für alle Menschen. Das können wir überall sagen und weitergeben. Das ist auch für uns wichtig in der Seelsorge oder wenn es uns schlecht geht, dass wir den Namen des Herrn Jesus anrufen. Wenn Kinder Probleme haben in der Schule oder wenn sie gemerkt haben, sie haben gesündigt, wenn sie Vergebung brauchen, sie können den Namen des Herrn Jesus anrufen. Ich habe vor vielen Jahren, waren wir in Chur, als junges Ehepaar, und dort haben wir bei der Telefonseelsorge mitgeholfen, ehrenamtlich, ab und zu einfach Telefonanrufe entgegengenommen, und da weiß man nie, was dann kommt, was die Leute für Hilfe wollen. Und das ist oft schwierig, weil man ja nicht so die Situation nicht so richtig kennt. Manchmal kann man sie auch zu einem Hilfswerk schicken oder zum Blauen Kreuz oder so, dass sie, oder andere Hilfe annehmen. Aber da ist es mehr als einmal vorgekommen, dass jemand eben gesagt hat, er hat so große Probleme, es ist so schwierig in seinem Leben, dass ich eigentlich nichts anderes sagen konnte als: Er soll den Namen Jesus anrufen. Rufe Jesus an, der hilft. Manchmal hat man nachher nichts mehr gehört. Das ist bei der Telefonseelsorge der Nachteil, dass wenn die Leute nicht mehr anrufen, dass es anonym ist und man weiß es nicht. Aber es gibt alle Situationen, wo man anrufen kann. Mein Vater war ja vor einigen Jahren dann hier in Heiden im Krankenhaus und dann hat er plötzlich so Angst gehabt, wegen dem, was da im Krankenhaus alles passiert, im Spital. Er hat irgendwie fast so etwas Dunkles gesehen und hat gesagt, also ich habe ihn gar nicht mehr gekannt, wie er jetzt ist. Heute wissen wir, dass das war, weil er zu viele Medikamente dort bekommen hat, dann war es ein bisschen schwierig. Aber ich habe dort zu meinem Vater gesagt, rufe den Namen Jesus an. Wenn du irgendwie etwas siehst oder wenn dich etwas beängstigt, rufe Jesus an. Das ist immer eine Hilfe, sei es jetzt für uns, sei es für junge oder alte Leute, sei es eben auch für Leute, die noch nicht Christen sind. Auch denen kann man sagen, wenn du einmal große Probleme hast, dann rufe Jesus an. Und ich weiß auch von einem Zeugnis von einem sehr bekannten Mann, ich glaube es war der Rabbi Maharaj, der aus dem Hinduismus zum Glauben an Christus gekommen ist, dass dann seine Mutter ihm einmal vorher gesagt hat, wenn du mal große Probleme hast, dann rufe Jesus an. Und natürlich kann man jetzt das nicht nur so wie ein Amulett verstehen, eine magische Anrufung, aber wenn man Jesus vom Herzen anruft, dann wird man gerettet, dann hat man Rettung und Heilsgewissheit. Und das ist ja auch die andere Stelle in Römer 10, wo es darum geht, das Evangelium in die Welt zu verkündigen. Und auch dort ist das wieder zitiert, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Eben damals sind viele zum Glauben gekommen durch die Predigt von Petrus und die Gemeinde ist entstanden, weil Pfingsten ist der Geburtstag der neutestamentlichen Gemeinde. Im Alten Testament ist es schon angekündigt worden, dass auch die Völker der Welt dazukommen können, aber hier ist der Geburtstag am Pfingsten. Und dann das, was wir gelesen haben von Propheten, dass alle prophezeien können, alle den Geist des Herrn haben. Das heißt einfach, dass jeder, der ein wiedergeborener Christ ist, der den Namen des Herrn angerufen hat und ihn angenommen hat als Retter, dass der dann zur Gemeinde Jesu dazugehört, dass der eine besondere Beziehung zu Jesus hat. Und das ist der Anfang der Gemeinde und aus dem wird die Gemeinde Jesu aufgebaut, weltweit. Und ja, darum in der Apostelgeschichte sind ja viele Stellen, wo es dann heißt, im Namen Jesu, auch was um Dämonen gegangen ist, um Anfeindungen, haben sie immer wieder den Namen Jesu gepredigt. Jetzt beten wir zusammen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich anrufen können als Herrn und Retter, als Seligmacher. Du bist der Einzige, der uns wirklich retten kann von den Sünden. Wir danken dir, dass das auch für Juden gilt oder Muslime gilt, wenn sie erkennen, wer du bist und dich anrufen. Und wir bitten dich, dass viele auch heute zum Glauben kommen. Wir bitten dich, dass du uns ermutigst, bei den Gelegenheiten zu nutzen, auf deinen Namen hinzuweisen. Segne auch hier die Gemeinde weiter und die Geschwister. Amen.
Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten und deiner zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.